Café Apokalypse.
So, dann geht nach längerer Pause mein morgendlicher Gruß wieder in die Schweiz zum Christoph. Guten Morgen, Christoph.
Guten Morgen, Michael.
Hallöchen. Wie sieht's aus bei euch? Der Frühling eingekehrt?
Der Frühling ist da, aber jetzt, heute Nachmittag, sind Gewitter angesagt.
Echt?
Echt.
Na, bei uns scheint noch die Sonne und es ist warm. Ja, man hat irgendwie gar nicht das Gefühl, dass der Winter irgendwie da gewesen ist bei uns in Berlin. Aber schön, man freut sich. Ihr in der Schweiz seid ja auch gut drauf, habe ich gelesen.
Was meinst du?
ich gucke ja immer gerne, wenn man durch die täglichen News liest, findet man immer auch was Lustiges. Ihr habt ein wunderbares Straßengesetz, Via Secura heißt das, habe ich gelesen, das leider jetzt auch Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr wie Raser bestraft. Denn auch die dürfen nicht mehr die Geschwindigkeiten überschreiten. Da ist irgendwo was bei der Gesetzesregelung wohl falsch gelaufen. Habe ich gelesen.
Ja, ich weiß, was du ansprichst. Aber was auf den ersten Moment ausschaut wie eine Aprilmeldung, ist aber in Tat und Wahrheit gar nicht so. Also habe ich mich da auch durchgelesen. Dieses Gesetz wird, also ja, das hebelt das Straßenverkehrsgesetz nicht aus, sondern es ergänzt es. Und da gibt es so eine Sonderregelung für diese Notfalldienste im Straßenverkehrsgesetz, dass das eben aushebelt. Also es ist nicht so. Das war eine Zeitungsente von einer. Ja, es war eine Zeitungsente.
Ja, na Gott sei Dank.
Ja.
Aber dass die Schweizer gern mal ins Baden-Württembergische auf die Autobahn fahren, um mal ein bisschen schneller fahren zu können als normal, das ist keine Ente, oder?
Ich glaube, das ist tatsächlich so, ja klar. Das wird genutzt. Ja.
Gut, lass uns mal gucken, was hat uns denn, wir sind hier fast 4 Wochen nicht online gewesen, Ostern lag dazwischen.
Verschiedene Events bei dir.
Ja, genau, was hat uns bewegt?
Was uns bewegt hat, ich meine, es war der Internet-GAU,
ja,
war in diesen 4 Monaten, oder? Das ja. Herz hat geblutet.
Der Herz hat geblutet, das Herz hat geschlagen.
Ja, genau.
Heartbeat, der Big Bug.
Genau.
Wie ist das bei euch angekommen?
Ja, wie soll ich sagen? Also,
ich meine, du bist ja nicht nur als Anwender betroffen, ihr seid ja sogar auch als, ihr programmiert ja auch, ihr habt
genau.
Benutzt das ja auch als Anbieter, ne?
Wir sind auch als Anbieter rangekommen, ja, es war wirklich,
ja. Vielleicht nochmal ganz kurz für alle, also eigentlich sollte es ja jeder mitbekommen haben, aber worum ging es da eigentlich? Es ging doch um die SSL-Verschlüsselung im OpenSSL, ne?
Genau, es ging um OpenSSL und, hier hat sich ein Fehler eingeschlichen, der eigentlich zuließ, dass wenn ich eine Anfrage an diesen SSL-Stack schicke und sage, antworte mir mit dem und ich erwarte die Länge der Antwort so wieder zurück. Also ich weiß gar nicht was, ich arbeite als Michael, sag mir, ich schicke dir Michael und antworte mir mit Michael, um zu sehen, ob du noch lebst, also eben dieser Heartbeat. Und ich da gibt man dem Server mit, wie lange ich die Antwort erwarte. Und ich konnte eben sagen, ich erwarte von dir zurück ein 1, 2, 3. Und die Länge dieses 1, 2, 3 ist eben nicht 3 Bit, sondern 64 Bit. Und dann hat der Server auch noch die restlichen 64 Bit aus einem Cache mitgeschickt. Und da konnte man, wenn man Glück hatte, konnte man da Passwörter mitlesen oder URLs oder Teile von Zertifikaten.
Genau, das ist für mich immer noch ich bin da technisch so tief drin, aber das war für mich immer noch immer die Frage, das hieß immer, ja, er kann dann mehr zurückschicken als gewollt, aber das heißt ja nicht, dass er automatisch immer das Passwort zurückgeschickt hat, sondern wie du sagst, da muss man dann schon Glück gehabt haben, dass genau praktisch die Anfrage, die man gestellt hat, sozusagen das Passwort zurückgeliefert hat.
Genau.
Und dass man das dann auch noch tatsächlich mitgekriegt und zugeordnet hat, ne?
Genau. Das ist schon so, oder?
Ja.
Und ich glaube, es war auch so, es war viel FUD, oder? Fear, Uncertainty and Doubt dabei. Meine Frau hat mich da gerufen, dass im Schweizer Fernsehen ein Bericht kommt über diesen Internet-Super-GAU und da kam dann so das Schweizer Fernsehen, machte so einen Bericht und empfahl am besten jetzt irgendwie 3 Tage lang gar nicht mehr aufs Internet zu gehen, oder? Weil man irgendwie, weil alle Passwörter mitgelesen werden konnten, oder? Ja, hinsichtlich war so hier wirklich so, wurde wirklich auch Angst gestreut. Klar konnte man mitlesen, aber das konnte man schon 27 Monate lang, oder? Also in diesem Sinne.
Das kommt ja auch noch hinzu, ne, dass er schon so lange da war. Und also für mich aus der Erfahrung heraus, auch ich muss sagen, es waren ja irgendwie auch alle Großen betroffen, so Facebook und weiß ich was, die waren ja alle betroffen. Angeschrieben hat mich eigentlich nur SoundCloud. Und die haben mir, von denen habe ich tatsächlich eine E-Mail gekriegt, die mich darauf hingewiesen haben, mein Passwort zu ändern. Von allen anderen ist das entweder, ich weiß nicht, durchgegangen oder habe ich nicht mitbekommen. Aber das ist irgendwie ja schon ziemlich gravierend, weil für mich interessant ist, das ist ja Open Source, das Ganze. Und da heißt es ja immer Open Source, wenn man in die große Diskussion einsteigt zwischen Microsoft Software, lizenzierter Software, Kaufsoftware und Open Source. Open Source sei viel besser, weil da sitzt ja die Community dran und wenn irgendwas falsch ist, der Quellcode liegt offen, alle können da reinschauen und die Community ändert das gleich. Mhm. Das scheint ja hier in diesem Falle aber sowas von überhaupt nicht funktioniert zu haben.
Ja, das stimmt. Also ich habe von ein paar wenigen bekommen, dass sie betroffen sind und deswegen das Passwort geändert werden muss. Oder man wurde einfach ausgelockt. Kann auch sein, oder? Vor allem Mobile. Aber ja, ist klar, ist auch ein Kommunikationsproblem, oder? Ist klar.
Ja, du hast mir auch gesagt, dass ich habe gesagt, na gut, Open Source, ich habe das auch gelesen, dass vielleicht an diesem Programmteil ja auch nur eine relativ kleine Gruppe von Programmierern dran arbeiten. Du hast mir schon gesagt, das ist auch eben, es ist ja gar nicht so viel Code, der da drin steckt. Mhm. Und trotzdem ist es keinem aufgefallen. Und wer hat's gefunden? Nicht die Schweizer, sondern Google hat es
gefunden. Google hat es gefunden, genau. ja, ich meine, Google findet alles, auch Fehler. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Trotzdem, also ich meine, es hat 27 Monate gedauert, oder? Bis man auf einen solchen gravierenden Bug stoßt. Zeigt einfach, dass dass Software komplex ist und dass Testing wichtig ist und man kann einfach nicht alles testen, oder? Eigentlich ist das Fazit daraus, dass das Ideal von absoluter Websicherheit bleibt einfach ein absolutes Märchen. Und auch mit Open Source, oder? Also auch wenn wirklich viele Leute den Code reviewen können und offen anschauen können, warum soll ich genau diesen Teil jetzt da anschauen und das betrachten. Also ich meine, es ist einfach die schiere Masse von Code, die im Internet da rumschwirrt.
Ja, ich sag mal, alle kochen nur mit Wasser, ne?
Ja, das ist schön gesagt. Ja, ist richtig. Ich meine, die Frage, die sich mir wieder gestellt hat als Skeptiker, ist natürlich, was hat die NSA davon gewusst?
Stimmt, da gab es ja auch Berichte, dass die schon auch vermutlich schon länger gekannt haben und das vielleicht sogar ausgenutzt haben. Ne?
Genau, also Bloomberg hat berichtet relativ kurz danach, dass die NSA diesen Heartbleed-Exploit seit fast 2 Jahren benutzt. Das haben sie, haben sie so herausgefunden. Auch Barack Obama hat sich dazu geäußert, und zwar wieder typisch amerikanisch. Er hat gesagt, dass die NSA eigentlich ja eben solche Kommunikations- und Sicherheitsstandards sichern muss. Das heißt, sie sucht eigentlich nach solchen Fehlern, solchen Exploits, die sie dann auch an den Hersteller zurückmeldet, um die Kommunikation der amerikanischen Behörden und Amerika insgesamt zu sichern. Jetzt ist ja so ein Zero-Day ist ja eben genau, so ein Zero-Day-Exploit ist ja genau eben dann ein Zero-Day, wenn ich es eben nicht zurückmelde, oder? Und Herr Obama hat gesagt, dass die NSA einen solchen Bug nicht zurückmelden muss, wenn, wie hat es gesagt, a clear national security or law enforcement need besteht. Das heißt, die NSA darf diesen Bug nutzen, um hier so an Passwort zu kommen und muss ihn, wenn eben ein National Security or Law Enforcement Need besteht, nicht melden. Ich meine, es zeigt ein bisschen, wo es hingeht. Ich meine, kann man jetzt so sagen, ja, okay, verstehe ich, aber ich verstehe eben den größeren Nutzen nicht, oder will, wenn die NSA diesen Fehler gemerkt hat mit ihrem massiven Einsatz von Technologie und Ressourcen und Manpower und Brainpower auch, dann haben ihn vermutlich die Chinesen und die Russen auch gefunden, oder? Und,
genau, die gibt es ja auch noch.
Die gibt es ja auch noch und somit hängen alle an diesen Zero-Day-Exploit hinten nach und irgendwie probieren hier Passwörter herauszufinden. Also ja, ich weiß nicht. Ich glaube, hilft niemandem, oder, wenn man solche Dinge nicht schließt,
unterm Strich. Nein. Aber unsere Aufgabe ist es ja auch, Hilfestellung, Anleitung und Fürsorge walten zu lassen. Deshalb kommt jetzt ganz klar die Frage, was hast du denn gemacht? Oder was kann man jetzt, was kann man denn machen? Also ich muss vielleicht mal nochmal drauf zurückzukommen. Ich hatte das, glaube ich, schon Anfang des Jahres gesagt. Ich hatte mich ja schon mal in einer großen Aktion versucht, darum zu kümmern, meine gesamte Passwort-, E-Mail-Adressen und Online-Konten-Landschaft neu zu strukturieren und zu ordnen und die Passworte auszutauschen, doppelte Authentifizierung einzurichten und so weiter. Ich habe da auch schon mal einen ersten Schritt in die Richtung gemacht, indem ich mir einen Keyword-Manager angeschafft habe und alle meine oder den Großteil aller meiner Accounts da zumindest erstmal eingetragen habe, damit man die alle an einer Stelle hat und jetzt auch so nach und nach übergegangen bin, dort die Passwörter auszutauschen, sodass die nicht mehr überall gleich sind oder dass sich die Reserve-E-Mails dann von E-Mail-Konten von bei Anmeldesystemen unterscheiden von den normalen Konten. Das ist ja etwas, was man, ich glaube, aus diesem Vorfall auch lernen sollte, dass man sich da wirklich einmal drum kümmern sollte, seine Online-Identitäten sauber zu strukturieren, mit Anmeldekonten, mit E-Mail-Adressen, mit Passworten und sich da ein System aufzubauen, dass man sagt, ich habe zumindest mal von meiner Sicht aus für sichere Passworte gesucht, für fehlende Überschreitung und Überkreuzung, sodass ich da nach menschlichem Ermessen jetzt erstmal das getan habe, was in meiner Macht steht. Dass das irgendjemand ausspioniert, kann immer noch sein, aber ich habe erstmal so die ganz groben bösen Fehler rausgestritten, das als Anwender.
Ja, genau. Ich glaube, das bringt wirklich was, weil für uns als Anwender war es ja vor allem, bei den meisten Services mussten wir die Passworte ändern. Oder? Und wenn man so im Digital Native ist und hier im Web unterwegs ist, hat man ja eigentlich überall Accounts und das ist eine extrem mühsame Geschichte. Oder? Und wenn man hier die Klarheit nicht hat, und ich glaube, das war sicher ein guter Moment, um hier mit einem Passwortmanager jetzt mal aufzuräumen, da ich ja alle meine Services, also für die meisten Services wurde ja empfohlen, neue Passwörter zu setzen, oder? Und das ging ja wirklich, wie du sagst, das ging sehr weit, oder? Von YouTube über Amazon bis hin zu, weiß der Geier was. Hm. Facebook war ein bisschen, also Facebook ist eigentlich unklar noch heute, oder? Ob die das benutzt haben. Ich glaube, da gibt es kein klares Statement. Nee. Meiner Meinung nach. Aber ja, ich glaube, das hilft, oder? Trotzdem, ich meine, mit dem Harbly-Pack konnte ich nicht nur Passwörter mitlesen, sondern auch, das konnte man auch, wirklich Inhalt mitlesen, oder?
Ich glaube. Ja, gut, also dagegen kannst du dich ja dann jetzt, sagen wir mal, nicht weiter schützen, dass dir irgendjemand deinen Code mitliest. Aber Empfehlung, wie gesagt, sich mal grundlegend um seine Authentifizierungsinfrastruktur im Netz zu kümmern. Und also, wie gesagt, ich habe mit dem KeePass, das ist ja ein freies Tool, ganz gute Erfahrung gemacht, weil es nicht nur auf Windows läuft, sondern es gibt auch fürs iPad eine Variante und für Android eine Variante, also dass ich das dann auch auf allen Geräten nutzen kann, weil wenn du nämlich anfängst mit kryptischen Passworten und für jeden Dienst ein anderes Passwort zu arbeiten und dann vielleicht auch mit Zwei-Faktor-Authentifizierung, dann ist es immer schon extrem stressig, wenn du gerade unterwegs bist, irgendeine App auf dem iPad aufmachst und gerade da du vergessen hast, die nochmal, bevor du losgefahren bist, neu zu authentifizieren. Und wenn du dann, da kannst du aus deinem Kopf, kriegst du dann nicht mehr das richtige Passwort zusammen und dann läuft diese App erstmal vorläufig nicht.
Genau. Also das ist immer der Stress. Ich brauche hier auch, ich brauche OnePassword, weil ich es gerne auf Mac und Windows und meinen mobilen Geräten synchronisiert habe. Und, aber ja, ich glaube, das bringt's, oder? Und trotzdem, es ist eigentlich der pure Horror, oder? Also wenn ich hier in mein OnePassword schaue, habe ich irgendwie 300 Accounts, also 300 Passwörter, Accounts und Passwörter, die ich da managen muss.
Ja,
und davon schrecklich. Und da sind natürlich auch nur irgendwie 30 von denen habe ich irgendwie die Passwörter geändert, oder? Also einfach, weil ich sie wenig brauche und mir die Zeit nicht nehme. Ich bräuchte doch vermutlich 2 Tage.
Ja,
es ist irgendwie krass. Auf der anderen Seite hat es was, hat es auch positive Entwicklungen mit sich gezogen. Also die Linux Foundation hat ja die diese Woche die vermeldet, dass sie die großen, die Internetgrößen zusammengebracht hat, um Open Source auch finanziell zu unterstützen. Also da sind so Amazon, Cisco, Dell, Facebook, Fujitsu, Google, IBM, Intel, Apple weiß ich jetzt nicht. Nein, ich glaube Apple nicht. Aber ja, auch Microsoft ist dabei, VMware und so weiter, oder Rackspace, NetApp, die hier wirklich helfen, solche internetkritische Open-Source-Projekte finanziell zu unterstützen.
Na, hoffen wir mal, dass das was wird. Wir haben auch was bewirkt. Gut, das war jetzt ein bisschen wahrscheinlich übertrieben. Aber wir haben zwei netzpolitische Themen im letzten Monat gehabt. Einmal Vorratsdatenspeicherung und Netzneutralität.
Genau.
Und wir hatten ja, glaube ich, in einer unserer letzten Ausgaben auf dieses, wie hieß es, Save the Internet hingewiesen.
Save the Internet.eu.
Ja. Und das hat ja tatsächlich irgendwie funktioniert.
Ja, genau. Also dieser Vorschlag wurde abgelehnt vom Europaparlament. Und also zur Netzneutralität, also das war diese Geschichte, die da ein bisschen getarnt gekommen ist mit den Roaming-Gebühren, die da fallen sollen.
Ja.
Dafür sollen Gebühren für sogenannte Specialized Services kommen. Das wurde abgelehnt. Und das war sicher eine positive Meldung. Eine weitere positive Meldung, wie du schon angesprochen hast, ist die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung wurde vom
Europäischen Gerichtshof,
genau, der EuGH, EuGH, sagt man, glaube ich. Ja, der genau. EuGH wurde als ungültig erklärt.
Ja, aber in Deutschland sind sie schon wieder dran, ob man jetzt nicht tatsächlich einen Alleingang hinsichtlich Vorratsdatenspeicherung machen sollte. Das habe ich auch schon gelesen. Und hinsichtlich Netzneutralität, da steht ja wohl jetzt heute oder morgen oder in den nächsten Tagen in USA einiges an. Denn da scheint es ja jetzt auch ganz massiv gegen die Netzneutralität zu gehen, indem man dann die FCC jetzt genehmigen wird, dass bestimmte Dienste gegen Geld auch bevorzugt befördert werden dürfen. Das scheint ja wohl ganz aktuell anzustehen.
Ja, in der Tat. Also gestern ging das raus und das ging irgendwie so weit, dass irgendwie hier selbst in der Schweiz im öffentlich-rechtlichen Radio gibt es so eine Informationssendung, immer um 6, die geht so 3/4 Stunden und das war hier ein Thema. Das hat mich wirklich sehr überrascht. Dass diese Diskussion wirklich an die Öffentlichkeit auch getragen wird, finde ich sehr positiv. Aber ja, es geht wirklich darum, dass diese FCC die wirtschaftlich angemessene Zerstörung des Internets durchführen kann. weil der Begriff, oder das ist so ein Gummiparagraf, sagen wir hier in der Schweiz, oder? Wirtschaftlich angemessen, was heißt das schon, oder?
Und, die Befürchtung ist ja, dass praktisch sich diejenigen, die viel Geld haben können, die Bandbreite und die Netzwerkkapazitäten kaufen können und dass dann kleinere Anbieter einfach benachteiligt sind, weil sie das nicht können und dann ihre Dienste einfach langsamer beim Kunden ankommen. Also wenn jetzt jemand ein zweites YouTube entwickeln will und Google praktisch an die zentralen Netzbetreiber entsprechende Beiträge zahlt, um YouTube-Traffic bevorzugt durchzulassen, und das neue Startups eben nicht kann, dann tröpfeln halt dessen Videos dadurch und damit hat er ein entsprechendes, wie sagt man so schön, einen Marktnachteil. Bin mal gespannt, ob das auf Dauer dann tatsächlich auch durchkommt. Ich meine, die Bestrebungen gehen ja in die Richtung, oder?
Ja, es ist irgendwie ein bisschen, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, wenn man es so ein bisschen global betrachtet, ist wirklich, wir haben dieses Internet als Freiheit, oder? Nicht nur jetzt irgendwie im Business, sondern auch im privaten Bereich. Und wirklich, wir haben das geschaffen. Wir haben hier so ein bisschen Freiheit geschaffen und jetzt wird das wieder aus kommerziellen Zwecken zugepflastert und weggedrückt. Und weißt du so, wir lernen hier wirklich nichts, oder? Wir bauen was auf und zerstören es wieder aus wirtschaftlichen Gründen. Und eigentlich ist es so, diese Wiederholung der Fakten, sei es jetzt irgendwie um die Arktis oder die Antarktis oder sei es das Internet, oder? Wir ziehen es immer durch. Und das macht mich ein bisschen fertig, dass wir hier immer wieder so ein Fuck-up irgendwie hinkriegen müssen, oder? Ich verstehe es einfach nicht.
Ja, es ist wirklich immer, aber es ist schön, dass dann trotzdem, wie man jetzt hier bei EU-Vorratsdatenspeicherung und dem EuGH-Urteil sieht, dass dann trotzdem immer wieder doch dann die Flamme der Hoffnung aufkeimt und es dann doch noch der ein oder andere gibt, der dagegen aufsteht. Mhm. Wird spannend.
Wird spannend, oder? Es sind aber immer wieder, wie du sagst, oder ich glaube, Sascha Lober von Spiegel, der hat es gesagt, diese Netzzombies, die dann immer wieder aufstehen, oder? Und kommen und sagen, oh, brauchen es trotzdem, oh, oder? Und genau wie du sagst, bei der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland ist es genauso, oder? Genau. Du schlägst denen das Bein weg und dann kommen diese Zombies wieder und so, oh, dann machen wir es anders.
Oh. Ja. Wie bei uns in Deutschland auch gerade aktuell die normale Autobahnmaut für Autofahrer diskutiert wird. Kommt immer wieder auf, dass die auch praktisch Mautgebühren zahlen sollen, Straßenbenutzer, kommt immer wieder auf und ist gerade so in Zeiten, war jetzt auch Ostern, da sind dann viele auch mal im Urlaub, da kann man sich dann auch als kleinerer Provinzpolitiker mal positionieren, indem man mal sowas wieder in Diskussion reinwirft. Also ja, Sommerpause ist dann wahrscheinlich das nächste große Schlachtfeld, wo dann wieder solche Themen aufgegriffen
werden. Genau.
Ja, so, ich habe was anderes. Ja. Ich habe noch was anderes. Positives. Ich sag mal, Positives kann man derzeit ja von Microsoft berichten.
Ja, absolut. Absolut.
Weil wir hatten ja Ende des letzten Monats zwei Konferenzen, die Microsoft Exchange Konferenz und die Bild Konferenz. Und da hat sich dann ja auch der neue Microsoft-Chef mit geäußert und haben neue Produkte geführt. Man spürt eine neue Offenheit bei Microsoft.
Ja, absolut.
Man merkt, dass da ein frischer Wind durch die Firma weht. Mhm. Ich habe mir mal so zwei Dinge da rausgesucht, beziehungsweise ein ganz wesentliches Ding rausgesucht, was auf der MEC vorgestellt wurde, also auf dieser Exchange-Konferenz, weil das auch sich so ein bisschen einreiht in das, was wir zum Beispiel auf der CeBIT gesehen haben bei IBM. Da waren wir am Stand und hatten uns unter anderem ja auch die Version IBM Next Mail angeschaut. Also dieses Bestreben, die E-Mail-Flut einzudämmen und durch intelligente Auswertungs- und Filter- und Suchfunktionen einfach das Unwichtige vom Wichtigen zu trennen und so meine Inbox wesentlich nützlicher für mich zu machen und diesen ganzen Overload wegzukriegen. Und daran arbeiten ja alle, auch Microsoft arbeitet daran und sie haben jetzt auf der MEC Clutter vorgestellt, also Clutter, C-L-U-T-T-E-R heißt das. Das ist so... Clutter ist so, ja, Übersetzung habe ich nicht so richtig gefunden, aber ich denke mir, das ist so, ja, Zeugs, was in der Inbox rumliegt, was ich eigentlich nicht wirklich lesen wollte, aber womit ich zugespammt werde, so nach dem Motto. Also unwichtiger Kram, wo ich gern mal reingucke, Katzenbilder oder so in der Richtung. Ja, und das Ganze, was auch interessant ist, also der Clutter basiert auf der Inbox und basiert auf dem Office Graph. Haben wir auch schon mal beschrieben, diese neue Funktion in der ganzen Microsoft Information Worker Plattform drin, wo also die unterschiedlichsten Datenquellen miteinander angezapft werden können, verwurstelt werden können und als Ergebnis dann für mich über Suche oder Benachrichtigungsfunktion relevante Dinge nach oben gespült werden. Und genauso arbeitet dann dieser Clutter, der wird also zunächst auch interessant in die Outlook Web App einfließen. Also typisch on-premise, Cloud First, ganz klar. Also alles wird zunächst auf Office 365 und Outlook Web App zur Verfügung stehen. Und was macht Clutter? Clutter lernt von dem, wie du mit E-Mails umgehst. Mhm. Das heißt, wenn du E-Mails bekommst und verschickst und mit wem du, worauf du antwortest, was du liest, das kann Clutter im Hintergrund sich merken und erkennen und er nimmt daraus die Relevanzinformationen, fängt dann an, deine Inbox entsprechend zu filtern und bietet dir dann eben nicht nur gelesen, ungelesen an, sondern relevant und Clutter. Und du bekommst dann zunächst mal diese entsprechenden Themen aufgearbeitet und wenn du in deine Inbox gehst, dann siehst du zunächst mal die vermutlich für dich relevanten Nachrichten und dann kannst du unten auf ein Knöpfchen drücken und dann geht ein zweites Körbchen auf, wo dann alles angezeigt wird, was nach Meinung dieses Systems eben Clutter ist, wo du vielleicht reingucken könntest, aber vielleicht auch nicht besonders wichtig ist. Und da gibt es einen Knopf, der heißt alles löschen, Dann kannst du das tatsächlich auch alles löschen. Und das Zweite, was man auch macht, ist, dass man, das ist also nicht nur dieser Automatismus, der da drin ist, sondern das Zweite, was man da auch eingebaut hat, ist eine erweiterte Suche. Das heißt, das, was du als in deiner Inbox bekommst, du kannst es, so wie man es auch aus der Webseite bei SharePoint mittlerweile kennt, mit Hilfe von Refinern weiter herunterbrechen. Also zum Beispiel nach Mitarbeitern oder nach Kontakten, mit denen du häufig kommunizierst, einfach filtern. Und auch das erkennt das System, indem es deine ausgehenden E-Mails analysiert und feststellt, mit wem du Korrespondenz hast und dir einfach sagt, so, ich möchte jetzt mit Chris Müller alle Kommunikation sehen, da habe ich auf der linken Seite einen Link, den ich anklicken kann und dann sehe ich nur noch die Kommunikation, die ich mit dir habe. Und das kann ich dann auch nach Themen einfiltern und so weiter und so fort. Also das sah schon, ich glaube, sehr schön aus und macht einen guten Eindruck in der Kombination zwischen Automatisierung und Möglichkeiten des Eingriffs, die ich da habe.
Genau.
Also fand ich einen guten Ansatz. Ist, wie gesagt, andere gehen auch in den Ansatz. Ich meine, bei Google Mail gab es ja auch schon mal so automatische Filterungen.
Ja, gibt es eigentlich immer noch. Also eigentlich erinnert es mich stark an diese, die haben das so vor einem Jahr gebracht, das heißt gerade Priority Inbox, wo Google mir dann die wichtigen Dinge mit so einem gelben Tag markiert. Und alles andere in unterschiedliche Sektionen verpackt. Wie, also ich brauche das. Ich glaube, die Sektionen sind Social, Promotion, Updates und Foren. Mhm. Und es erkennt so Foren, es wirft es einfach bei Foren rein und alle, die Facebook und Twitter und Messages kommen automatisch bei Social rein und meine primäre Inbox hat eigentlich nur noch das, was automatisch durch meine Aktionen als wichtig markiert ist, oder? Also diese gelben Tags, die dann eine Primary Box sind. Das heißt, es wirkt einfach clutter-free, genau, so ein bisschen aufgeräumt.
Ja.
Genau. Also es ist irgendwie, ist schon noch cool, oder? Weil ich dann, wie du sagst, oder die ganzen Promotionen, die brause ich schnell durch. In 10 Sekunden habe ich da 30 Mails überflogen und sage, alles löschen. Und das ist schon produktiv, absolut.
Ja, das ist, also, was, wichtig. Was ich da jetzt rausgenommen habe, also zwei Dinge. Zum einen nochmal ganz klar dieses Cloud-First-Thema. Also das wird zunächst im Outlook Web-App kommen. Also wenn ich damit arbeiten will, dann muss ich tatsächlich über den Browser gehen. Dann kommt es irgendwo im Outlook Client und im On-Premise dann, wie hieß es so schön, mit der nächsten Exchange On-Premise Release.
Major Release.
Also Major Release, ja. Und das heißt, dann muss ich dann, also auch das nochmal für alle, die immer fragen, wie wichtig ist denn die Cloud? Also in 2 Jahren wird vermutlich Cloud toll sein, weil da die ganzen neuen Funktionen drin sein und On-Premise wird laufen und gehen, aber es wird nicht mehr so cool sein.
Absolut.
Das denke ich mir. Und das Zweite, was ich auch finde, ist, dass man irgendwie so E-Mail, es gab jetzt eine ganze Zeit lang, wo man gesagt hat, Zero E-Mail, wir wollen E-Mail komplett abschaffen.
Zero Inbox.
Aber das hat sich, Zero Inbox, Zero E-Mail, also, aber es hat sich mittlerweile gedreht. Mittlerweile hat man vielleicht doch gelernt, also so ohne weiteres kriegt man die Leute nicht von E-Mail weg. Also kümmern wir uns mal darum, ihnen Unterstützungstools zu bieten, die ihnen die E-Mails einfach wieder nützlicher machen, indem man Unwichtiges wegfiltert, indem man ihnen bessere Suchmöglichkeiten gibt, bessere Gruppierungsmöglichkeiten. Und da sieht man, da arbeitet IBM dran, da arbeitet Google dran, da arbeitet Microsoft dran. Also E-Mail ist nicht tot, sondern es gibt jetzt Ansätze, sich darum zu kümmern, das Ganze wieder besser und relevanter für uns zu machen.
Ja, garantiert. Ich meine, E-Mail ist vermutlich der wichtigste Internetdienst oder der meistgenutzte Dienst.
Ja, aber auch da hat man gesehen, wie gesagt, dieser Pegel hat erstmal extrem ausgeschlagen und jetzt so langsam, schaffen alle E-Mail ab und E-Mail weg. Und es ist ja auch etwas, was du immer wieder hörst, mit, wenn man in diesem Umfeld mit Anwendern oder IT-Leuten diskutiert, du kommst immer irgendwie, ja, in meine Inbox, da ist immer so viel drin und ich muss das Relevante vom Unrelevanten und so weiter. Also auf diese E-Mail-Probleme kommst du ja bei jedem.
Genau.
Und insofern ist es gut, dass man sich an diesen Punkt dranhängt.
Gebe ich dir recht, war spannend zu sehen, oder?
Ja.
Für mich das Spannendste aus diesen zwei Konferenzen, die du genannt hast, also die Build und die Microsoft Exchange Conference, war wirklich die Universal Apps.
Ja.
Die Universal Apps, das ist jetzt Rockstar-mäßig, oder? Das finde ich extrem cool, gefällt mir, oder? Das sind quasi Apps, die überall laufen, auf dem Desktop, auf dem Mobile, auf der Xbox und Code Once Run Everywhere. klingt extrem cool und man sieht so, dass das langfristige oder der mittelfristige Ziel, diese Plattformen so zusammenzubringen, dass das langsam aufgeht. Und fairerweise muss man sagen, das geht noch auf die Kappe des alten CEOs. Aber ja, das macht wirklich Laune und ist die logische Konsequenz und das wird Microsoft extrem stärken und macht mir Freude, weil genau das suche ich ja, oder? Diese Apple-Approach, wo ich sage, ich lade das runter und ich habe es dann auch gleich auf dem iPad, weil es gibt eine iPad-Version, oder? Also auch eine Native-App. Mhm. Die heißen aber nicht Native, die heißen anders bei Apple, aber es geht ums selbe, sondern ich habe einen Code mit unterschiedlichen Größen und dann läuft es überall und ich ziehe es dann auch auf allen Geräten, kaufe es einmal. Ja, das ist cool, ja.
Ich bin ja nur kein Entwickler, aber man hat irgendwie, wenn man die Bild so ein bisschen verfolgt hat und auch so, was über die sozialen Kanäle darüber berichtet worden ist, eigentlich auch das Gefühl gehabt, da war auch für Entwickler, war das irgendwie so positiver Push da drin. Also mit dem, was ihnen da auch angeboten wurde, auch ich glaube, in der Keynote habe ich gesehen, wie du jetzt mittlerweile deine ganzen Entwicklungssysteme da in Azure komplett auslagern kannst und dir dann in extrem kurzer, ich glaube, es ging sogar direkt aus Visual Studio heraus, dass du da mit 2-3 Mausklicks sagst, okay, ich muss die ganze jetzt mal kurz auf Azure deployen und sehen, wie das Ganze jetzt funktioniert. Also ich fand das ziemlich beeindruckend, wie integriert das da mittlerweile ist und du da als Entwickler ja mit dieser Umgebung wirklich komplett seamless, wie man so schön sagt, arbeiten kannst.
Genau, so eine Durchgängigkeit und Transparenz kriegst. Nein, das macht wirklich Laune, ist total positiv, gefällt mir sehr.
Ja. Ja, ach, ich war noch, das wollte ich auch
erzählen. Ich weiß, wo du warst.
Ja, ich war auf der Intranet Reloaded-Konferenz in Berlin. Das war eine 2-tägige Internetkonferenz. Hier in Berlin vor Ostern war die. In Englisch. Ich bin da relativ zufällig drauf gestoßen worden über Elfpoint. Die waren da nämlich Aussteller und haben mir das mal erzählt. Da habe ich gesagt, oh, da möchte ich auch hingehen, weil wir haben ja, ich glaube, auch hier schon mal gesagt, wir wollen ja nicht immer nur auf diese SharePoint-Konferenzen gehen, weil da sind wir jetzt schon viele Jahre drauf gewesen. Und wir wollen auch mal was anderes kennenlernen und mal gucken, so über den Rand hinaus gucken. Und da dachte ich mir, Intranet Reloaded, da geht es um Intranet-Themen. Super, da gehst du mal hin und hörst dir das mal an. Und ich habe da auch ein paar Podcasts von gemacht. Ja, erster Eindruck, ich glaube, von den Teilnehmern, es waren so über 200 Teilnehmer dort, mindestens 60-70% hat SharePoint im Einsatz. Also du kommst auf eine Intranet-Konferenz und da kommst du dann auch an SharePoint nicht vorbei. Zielgruppe und die Teilnehmer, kaum Techies, sondern mehr wirklich die Entscheidungsträger. Die Projektleiter, war sehr erfrischend, mal dort auf einem anderen Niveau zu diskutieren. Also man redet da nicht viel über Technik, sondern mehr um Strategien, über Hintergründe. Was ich auch toll fand, es waren sehr viele Case Studies da aus England, aus ganz Europa, die teilweise sehr pragmatische Ansätze hatten, wie man dort Intranets aufbaut. Ja, also eine Lösung, die hat mir echt super gefallen, das war von der Barclays Bank in England. Und zwar haben die eine Mobile App für Intranet gebaut, nach dem BYOD-Prinzip, also Bring Your Own Device und wir bauen euch darauf das Intranet zurecht. Und da hast du auf diese App raufgeschaut und das war so eine Kachel-Implementation. Da hast du also dann verschiedene Kacheln gehabt für, weiß ich was, Termine, E-Mail, Richtlinien in der Bank und Kontoabfrage und was alles. Und ein Knopf für Passwort-Reset und so weiter. Und das sah richtig cool aus von der Oberfläche. Und ich habe dann nachher nochmal mit dem Referenten dort gesprochen. Da habe ich mal gefragt, ja, was läuft denn da alles im Hintergrund? Ja, und im Hintergrund lief da alles. Da lief sogar noch ein SharePoint-Server 2003, da liefen 2010, da liefen HTML-Seiten. Die sind sehr clever rangegangen, haben gesagt, wir bauen eine App-Infrastruktur, ein Framework, mit dem wir praktisch auf Windows Phone oder auf ein iPhone und auf die Geräte die Oberfläche ausliefern können und machen uns aber im Framework im Hintergrund, wo wir diese Kacheln einfach mit bestimmten Funktionalitäten anflanschen können.
Genau.
Und bauen nicht unsere ganze Infrastruktur erst um überhaupt mobile und irgendwas zu werden, sondern wir werden mobile und bauen uns die Plattform und knüpfen uns dann da hinten an. Das war ein ganz toller Ansatz. Mhm. Und wenn man diese App gesehen hat, da hast du gesagt, boah, sowas, so stelle ich mir mein Intranet-Mobil vor, dass ich das mitnehmen kann und überall vor Ort habe. Und was ich auch noch sehr interessant fand, was in der Diskussion eben drüber kam, auch im Gespräch mit den Teilnehmern, ich glaube, auf diesem ganzen Veranstaltung habe ich, glaube ich, zweimal das Wort Office 365 gehört. Und die meisten Themen waren SharePoint 2010, wenn man darüber diskutiert hat. Und wann migrieren wir jetzt auf 2013? Und sehr on-premise-lastig. Und klar kennt man auch, geht man so ein bisschen in Richtung Cloud und überlegt das auch. Aber da waren auch so richtig die selbstverwaltete Infrastruktur, glaube ich, noch ganz weit vorne. Und auch, wie gesagt, rückwirkend 2007, 2010, Migration 2013.
Ja, klar.
Ja, also war sehr interessant, hat auch wirklich mal auch so einen etwas anderen Ansatz zu hören und einfach auch mal mit Entscheidungsträgern zu sprechen und Projektleitern, was die eben so bewegt. Ne? Und das ist dann doch schon ein sauberer Migrationspfad und bessere Anwendung für ihre Mitarbeiter bauen, das steht schon mit im Vordergrund da drin.
Ja, das ist schön, dass du das so siehst, das sehe ich natürlich immer auch bezüglich jetzt, wie du sagst, ein Stand. Weil wir sind ja Consulting-Unternehmen und beraten die Kunden auch, oder? Wir auf der einen Seite sind wir da in der Cloud und irgendwie sprechen von all diesen coolen neuen Dingen, die hier auftauchen und das Potenzial, das hat in Tat und Wahrheit, oder? Haben aber unsere meisten Kunden nicht einmal irgendwie ein Instant-Messaging im Einsatz. Das ist genau. Einfach so, oder? Ja. Und da hast du schon ein Match, oder da musst du auch immer wieder zurückkommen, oder? Auf die wahren Probleme deines Kunden, oder? Und die sind meistens eben nicht, bringen wir jetzt Gamification, um unsere User zu beeinflussen. Sondern es geht darum, dass man überhaupt die Connection mal überhaupt schafft, oder? Weil das sich alles ein bisschen langsam bewegt. Ja?
Ja, auch bei diesen Case Studies hat man auch gemerkt, also die haben zwar auch immer so mal gesagt, naja, ein bisschen mehr Social oder ein bisschen mehr Mobile, aber es ging eigentlich immer um ganz konkrete Lösungen.
Ja,
also,
ja, klar.
Bei denen, die haben immer gezeigt, wir haben hier den Geschäftsprozess und wir haben die und die Anwendung. Zum Beispiel, das war auch noch so ganz cool, eine Housing Company in Glasgow war das. Das war also so eine öffentliche Wohnungsbaugesellschaft in Glasgow, die auch ihr Intranet darüber verwies. Und da ist mir etwas, die haben eine Navigation aufgebaut. Und da ging es darum, wie baue ich die Navigation für mein Intranet auf? Weißt du, was sie gemacht haben? Nein. Da hat sich die Veranstalter gesagt, wir haben überlegt, was gibt es? Es gibt Leute, die wollen bei uns einziehen, es gibt Leute, die wohnen bei uns, es gibt Leute, die wollen ausziehen. Und das waren die drei Top-Navigationen auf dem Intranet.
Ja.
Einziehen, wohnen, ausziehen. Und darunter fandest du dann die entsprechenden Dinge. Und das ist, denke ich mir, super über den tatsächlichen Arbeitsablauf nachgedacht und geguckt, was unterstützt die Leute wirklich in ihrer alltäglichen Arbeit?
Ja, absolut. Also ich meine, weißt du, das ist auch etwas, was wir hier immer praktizieren, oder? Wo du wirklich am besten abschauen kannst, sind alle diese E-Commerce-Seiten, oder? Weil die E-Commerce-Seiten, die nur E-Commerce machen, oder? Also diese Webshops, reine Webshops, die haben es perfektioniert, oder? Und hier siehst du sehr genau, wie sie diese User-Conversions machen. Und eigentlich haben wir im Internet ein ähnliches Problem, oder? Ich habe ein Angebot, ich habe 20 Angebote, die das Internet als Hauptsache hat. Und wie bringe ich jetzt die Leute optimal dorthin? Und da kann man wirklich lernen von E-Commerce. Mhm. Die haben das gelöst. Und weißt du, so einen kleinen Webshop, der drei Angebote hat, der würde es genau auch so tun. Oder?
Ja, klar.
Überall, wo du auf eine Angebotsseite gehst in einem Webshop, da steht for free, links, mittel, so. Teuer rechts, oder? Und ja. Es ist ja völlig klar, es gibt drei Angebote, welches nehme ich, oder?
Ja, also wirklich drüber nachdenken, nicht irgendwie nach irgendwelchen hippen Tendenzen und Trends suchen, sondern sich überlegen, wie arbeiten wir, was ist unser Geschäftsfeld, was sind unsere einzelnen Aufgabenbereiche und wie können wir dann sozusagen im Intranet eine Abbildung davon schaffen, dass es möglichst nah auch an unserer tatsächlichen Arbeitsweise ist. Und dann scheint es ja recht erfolgreich zu sein.
Cool, ja. Aber ich glaube, das kann man nur empfehlen, oder? So diese Tellerrandblick.
Ja.
Haben wir auch schon darüber gesprochen, oder? Unbedingt mal tangentiale Themen auch mal anschauen, oder? Weil oft haben Leute, die in Anlehnung von unserer Portal- und Internetindustrie eigentlich sind, haben Probleme gelöst oder schon gelöst, die wir immer noch als Probleme betrachten, oder? Und wenn man hier so ein bisschen fuzzy ist, oder? Auch so ein Lieblingsbegriff von mir. Der Fuzzy Tail, oder? Genau. Wenn man so ein bisschen fuzzy ist, sieht man da schon, ah, das ist etwas, das ich bei uns auch anwenden kann. Ja, absolut. Deswegen,
absolut. Ja, das ist ja der nette kleine Untertitel dieses Podcasts. Selber denken hilft.
Selber denken hilft.
Ja, selber denken hilft. Ja, so, mein Guter, ich glaube, wir haben unsere Themenliste abgearbeitet. Mhm. Oder wie siehst du das? Ja, doch, oder?
Ja, es war noch etwas Kleines, Spannendes. Wir haben das auch diskutiert, jetzt außerhalb schon mal kurz. Matthias Döpfner von...
die Allmacht von Google.
Hat hier gegen Google geschossen, oder?
Ja,
und, da konnten wir so ein bisschen zustimmen, aber auch nicht.
Ja, wird Google sozusagen der weltübergreifende Konzern? Das war ja ganz interessant, was er da so gesagt hat. Es geht gar nicht darum, ob das jetzt die Top-Suchmaschine ist, sondern was Google eigentlich mittlerweile so im Hintergrund alles macht, um einfach völlig neue Infrastrukturen oder völlig neue, Fakten zu schaffen. Also was mir da beispielsweise in diesem Artikel unter anderem aufgefallen ist, das war, dass Google, ich weiß nicht, wie wahr das ist, aber dass sie im Prinzip daran bauen, irgendwie schwimmende Fabriken aufzusetzen. Also sozusagen ihre gesamte Firma irgendwie auf einen Ponton zu setzen, irgendwo ins Weltmeer zu schleppen und da ihren Firmensitz aufzumachen. Und dann sind sie sozusagen unabhängig von jeglicher staatlicher Regulierung, weil sie ja dann ihr eigener Staat sind und von da aus das Google-Imperium verwalten.
Ja, genau.
Wie weit das so ist, weiß ich nicht.
Ja, das, du hast, klar, ich meine, solche, du weißt, ich bin immer der hier Gefahr sieht. Ist richtig. Ich gebe dir recht in diesen Dingen. Mein Eindruck ist mehr auf die Aktion von Axel Springer. Finde ich jetzt eher, dass so ein umstrittener Verlag, wie jetzt auch Axel Springer ist, oder? Mit der Hintergrundgeschichte.
Ja,
setzt sich einfach in die Nesseln, wenn er sowas schreibt, oder? Weil eigentlich müssen wir uns vor Axel Springer fürchten, oder? Weil sie sind irgendwie in keinem Bereich anders, oder? Einfach nicht digital, oder? Sie geben auch keine Akteneinsichten, oder? Sie verlangen die Einsicht in die Algorithmen, während sie ja auch selber keine Aktensichten eingeben und. Logischerweise geben sie auch nicht bekannt, wer bei ihnen bei den Recherchen oder ihre Quellen und so weiter. Also es gibt sehr viele Parallelen, oder? Wenn man so das, was er angekreidet hat, gibt in die Verlagswelt überträgt, gibt es sehr viele Parallelen und ich glaube, unterm Strich passierte genau das. Es war ein guter Versuch, hier eine Diskussion anzutreten, aber weil es eben von Axel Springer aus dem Verlag ist, mit diesen schlechten Beispielen, wo man immer sagen kann, das macht die aber auch, ist dieser gute Ansatz, hier eine Diskussion anzustoßen über Google, also deutschlandweit über Google anzustoßen, ist einfach verpufft. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, ja.
Gehörte wahrscheinlich auch in die Osterwoche.
Ja, genau.
In die Osterzeit.
Gut.
Aber auch Google ist nicht allmächtig.
Nein.
Hast du heute Morgen, habe ich ganz früh heute Morgen gelesen, Google Plus, dieses wunderbare soziale Netzwerk, was sich nie durchgesetzt hat, steht irgendwie, vermutet man, vor dem Aus.
Weil der Manager gekündigt hat.
Ja, und irgendwie 1000 Mitarbeiter schon in andere Gruppen umgesetzt werden. Und das hat sich ja irgendwie nie richtig so durchgesetzt. Selbst der gute Robert Scoble, der ja lange Zeit nicht nur mit Google Glass rumgelaufen ist oder immer noch rumläuft, sondern auch sehr stark auf Google Plus als Netzwerk gesetzt hat, hat gepostet, dass er mittlerweile auch viel mehr wieder auf Facebook macht. Also ich denke mir, da ist vielleicht was dran, dass dieses Netzwerk, also dieses Social-Netzwerk Google Plus irgendwie aufgelöst nicht mehr da ist, aber ich denke mir, die Infrastruktur, die darin da hängt, weil dieses Google Plus ist ja mittlerweile nicht nur die Konten, sondern da hängen ja auch die Hangouts mit drin, die ja recht cool sind und dass das dann eher so als Entwicklungsplattform Infrastruktur übrig bleibt und und dann ist wieder ein soziales Netzwerk. Auch selbst Google kann es dann nicht unbedingt immer alles durchführen.
Genau, also das haben wir auch schon hier besprochen, oder? Dass die These eben, dass du immer sehr viel Glück und es ist Glück dabei, es ist Geld dabei logischerweise, aber es braucht auch Glück, um solche Produkte zu lancieren und auch die Akzeptanz der Community, der User zu kriegen. Und das zeigt es einfach, auch bei Google, oder mit nahezu unlimitierten Ressourcen kriegen sie das nicht hin. Und deswegen kann man sagen, ihre Initialzünde war auch mit Glück versehen und das hängt final nicht vom Management oder von den Usern ab. Ich habe ja gerade diese Woche auch gesehen, so diese Mobile Payment Startups, oder, gehen da im Moment ein bisschen zu. Und darunter ist jetzt auch ein Unternehmen, das hier schließt, bei dem eine der Twitter-Initial-Typen dabei ist. Oder? Und deswegen, weil er aber dabei war, wurde so Wall Street-mäßig ziemlich gehypt. Und auch das hat jetzt nicht funktioniert. Das zeigt das einfach, oder? Auch Twitter war ein Glücksfall. Oder?
Ja,
Nicht, weil ich
gerade.
einfach Twitter groß gemacht habe, kann ich jetzt hingehen und sagen, ich mache alles groß, unabhängig
Genau.
davon. Und das gibt Hoffnung. Also
Ja.
es gibt allen Leuten, die hier ihren eigenen Weg und ihre eigenen Ideen verwirklichen wollen, Hoffnung, oder? Es ist nicht so, dass
Naja,
Google alles
selbst
kopieren kann und
genau.
es dann besser macht, oder? Das ist nicht zwingend so.
Und wir haben es ja auch bei Microsoft gesehen mit Bing. Ich meine, ist sicherlich eine gute Suchmaschine, aber im Gegensatz zur Google-Suche doch irgendwie
Ja.
nicht unbedingt super relevant. Und dafür ist Bing jetzt aber mittlerweile, ich sag mal so, die Infrastruktur für alles, was mit Suche so im Microsoft Online-Umfeld und so weiter zu tun hat, auf dem Handy und so weiter, da wuselt überall die Bing-Suche da im Hintergrund mit rum.
Genau,
Dann ist
oder?
es halt, dann heißt meine Technologie, die nutze ich halt irgendwo anders und das ist ja auch nicht verkehrt.
Nein,
Und
absolut nicht.
vielleicht in 3, 4 Jahren sieht es dann plötzlich mal ganz anders aus, weil dann vielleicht die intelligenten Assistenten bei Microsoft viel, viel besser geworden sind als die bei Google oder bei Apple oder wo auch immer.
Genau.
Und dann kommt der nächste. Also selbst wenn man so groß ist und so dick und fett und alle Möglichkeiten hat, heißt das immer noch nicht, dass es dann tatsächlich auch ein Erfolg wird.
Das gibt Mut.
Auf der anderen Seite, auch wenn man klein und mickrig ist, kann man richtig reüssieren und das macht auch wieder Mut für unseren Podcast.
Das hast du jetzt aber schön gesagt. Das ist ein
Ich
schönes
wollte
Ende.
jetzt ein Schlusswort finden,
Ja,
gell?
perfekt.
Gut, dann danke dir wieder für deine Zeit. Hat wieder
Danke
viel
dir
Spaß
auch.
gemacht. Und ja, dann wünsche ich dir ein schönes, ja, ich denke, schöne Walpurgisnacht und schönen Weg in den ersten Mai.
Ja,
Bis
auch
dann.
Michael. Tschüss. Ja.